TLDR, ich frage mich, was ich hier mache, warum und wieso.
Hä?
Meine Tätigkeit als Abgeordneter des Europäischen Parlaments wirft viele Fragen auf. Bei mir und bei Außenstehenden. Eine sehr häufige Frage: Warum ist der Plenarsaal immer leer? Weil wir ein Arbeitsparlament haben. Eine ebenso häufige Frage: Was machen eigentlich EU-Abgeordnete? Ist das nicht verrückt? Nicht mal die Basics sind klar. Deshalb hier als kurze Erklärung. Dass der Plenarsaal meistens leer ist, ist ein gutes Zeichen. Denn während der Plenarwochen passiert alles parallel. Im Plenum gibt es die Aussprachen, die eigentliche Arbeit findet gleichzeitig in den Arbeitsgruppen, Ausschüssen und Fraktionssitzungen statt. Während also ein paar Dutzend Leute im Plenarsaal sitzen, um zu ihrem Fachthema zu reden, arbeiten mehrere hundert Abgeordnete in anderen Sitzungen. Einzige Ausnahme: Bei Abstimmungen, die in Sitzungswochen in der Regel einmal am Tag stattfinden, ist der Plenarsaal voll. Aus PR-Sicht ist es allerdings extrem dämlich, dass das Parlament den leeren Sitzungssaal zeigt, ohne vernünftig zu erklären, warum das so ist. Die Frage, was Europaabgeordnete machen, ist etwas länger zu beantworten. Zuallererst, das Mandat ist frei. Eigentlich ist es komplett irre. Wenn man wollte, könnte man 5 Jahre absolut nichts tun, für dieses Nichtstun viele 100.000 Euro einstreichen und es wäre legal. Man ist unkündbar und natürlich kann man sich als Europaabgeordneter die eigene Arbeitsaufteilung selbst gestalten. Das Verrückte ist, man kann sogar im Gefängnis sitzen und bleibt trotzdem Abgeordneter. Woher ich das weiß? Weil der griechische Rechtsextreme Ioannis Lagos das genau so macht. Auch er tut im Grunde nichts anderes als die anderen Abgeordneten. Er sitzt und wartet. Naja, er ist noch einen Schritt weiter gegangen und sitzt ein und wartet. Schon während der Europawahl 2019 liefen Ermittlungen gegen ihn wegen der Beteiligung an der Gründung einer kriminellen Vereinigung, der Goldenen Morgenröte. Jahre zuvor wurde er wegen der Beteiligung an der Ermordung des linken Rappers Pavlos Fissas schon einmal verhaftet. Trotz des laufenden Verfahrens konnte Lagos ins Europäische Parlament gewählt werden. Er tritt sein Amt mit mir an. Nachdem das Urteil gesprochen wird, dauert es etwas mehr als ein halbes Jahr, bis das Parlament Lagos die politische Immunität aberkennt. In dieser Zeit nimmt er weiterhin an Abstimmungen teil und bekommt seine Abgeordnetendiäten. Nach der Aufhebung der Immunität bringen belgische Behörden den Verurteilten nach Griechenland, wo er seine Haft antritt. Sein Glück: Durch die Corona-Pandemie wird im Parlament gerade remote abgestimmt. So kann er auch vom Gefängnis aus mit abstimmen. In Brüssel beschäftigt Lagos weiterhin AssistentInnen. Er hält auch jetzt noch seine Diäten. Lustig, denn während seiner Haft tritt er mehrmals in Hungerstreik und kann sogar bei der kommenden Europawahl wiedergewählt werden. In the case that, by the time that next European elections will take place in 2024, Mr. Lagos has not been irrevocably convicted, he can still run as candidate. Für den Fall, dass Herr Lagos bis zu den nächsten Europawahlen im Jahr 2024 nicht unwiderruflich verurteilt wurde, kann er immer noch als Kandidat antreten. Warum? Weil das griechische Gesetz dies zulässt. Die Entscheidungsgewalt darüber, wer wann wie zur Wahl antreten darf und wer wählen darf, liegt bei den einzelnen EU-Staaten und wird nicht zentral von der EU gesteuert. Deshalb können in Österreich Personen schon seit langem ab 16 Jahren wählen, während das in Deutschland erst ab 2024 der Fall ist. Bei der Wahl 2019 mussten WählerInnen ein Mindestalter von 18 Jahren erreicht haben. Ich glaube, der Alltag von allen 705 europäischen Abgeordneten lässt sich nicht wirklich verallgemeinern. Es gibt unter ihnen Personen, die ihr ganzes Privatleben aufgeben und von einem politischen Termin zum nächsten hetzen. Natürlich gibt es auch welche, die es ruhiger angehen lassen. Aber ich behaupte, es ist niemand dabei, dem alles komplett am Arsch vorbeigeht und die, der gar nichts macht. Grob kann man sagen, dass sich das Leben der Abgeordneten nach dem Sitzungskalender des Europäischen Parlaments richtet. Dieser unterteilt die verschiedenen Wochen. In Ausschusswochen sind die meisten Abgeordneten in Brüssel und treffen sich in ihren Ausschüssen, um ihre Zuständigkeiten zu besprechen, Themen einzubringen und auch um die Standpunkte des Parlaments zu neuen Gesetzgebungsvorschlägen vorzubereiten. Außerdem ist in diesen Wochen Zeit für Fraktionssitzungen, in denen die Abgeordneten aktuelle Themen besprechen, Zuständigkeiten untereinander verteilen und neue Erkenntnisse miteinander austauschen. In Plenarwochen reisen die Abgeordneten nach Straßburg, um dort über die Gesetzesvorschläge der Europäischen Kommission abzustimmen. Ihre Mitarbeitenden und Teile der Verwaltung kommen mit nach Frankreich. Auch hier gibt es Fraktionssitzungen und Treffen weiterer Gruppen, wie den Delegationen, die dazu da sind, die Verbindungen mit Nicht-EU-Staaten zu stärken. In grünen Wochen, die so heißen, weil sie im Parlamentskalender grün eingefärbt sind, befinden sich die meisten Abgeordneten in ihren Wahlkreisen in ihrem Land oder nehmen andere Termine außerhalb von Brüssel wahr, unternehmen zum Beispiel Delegationsreisen. Als Mitglied der Delegation für Japan würde ich so beispielsweise für Termine auch nach Tokio reisen können. Das heißt, in dieser Zeit ist es in den Brüsseler Gebäuden recht ruhig. Grüne Wochen bedeuten weniger Arschlöcher auf dem Flur. Wochen, die im Kalender keine Markierung haben, zeigen Pausen an. Das bedeutet nicht, dass in dieser Zeit gar nichts passiert. Es finden aber keine Sitzungen, Tagungen oder Ähnliches statt. An diesen Tagen gibt es übrigens auch kein Tagegeld für die Abgeordneten, weil sie nicht in Brüssel vor Ort sein müssten und das Tagegeld für die Unterkunft in einem Hotel sowie Verpflegungskosten gedacht ist. Auf der Webseite einer konservativen Abgeordneten habe ich nachlesen können, wie sie einen Tag in ihrem Leben als Mitglied des Europäischen Parlaments beschreibt. Zusammengefasst: 7 Uhr klingelt der Wecker, beim Frühstück werden Mails gecheckt, dann geht es ins Parlament. Um 8 Uhr findet ein erstes Meeting statt, danach Mails und Post, Teambesprechung, noch ein Meeting, Treffen einer BesucherInnengruppe, noch ein Meeting, nochmal Mails, Fraktionssitzung, Feierabend gegen 21 Uhr. Ich kann meinen Alltag nicht auf einen bestimmten Ablauf herunterbrechen. Zu Beginn meiner Zeit in Brüssel bin ich hochmotiviert und teilweise vor 8 Uhr im Büro. Auch ich bespreche mich mit meinem Team. Gemeinsam planen wir Videos, verfassen Texte und organisieren alles. Manchmal gehe ich sogar in Fraktionssitzungen oder stimme in einem Ausschuss ab. Es gibt Tage, da bin ich genauso wie die Kollegin von der CDU/CSU von morgens früh bis abends spät im Parlament. 2020, als meine Depression zurückkehrt, weil Corona viele meiner Pläne zunichte macht, gibt es Tage, an denen ich gar nicht ins Büro gehe. Ich liege im Bett und will mit niemandem sprechen. Ich bin lethargisch, niedergeschlagen, hoffnungslos. Mein Team arbeitet in dieser Zeit so gut es kann ohne mich. Sie produzieren sogar Videos mit mir, indem sie Pappaufsteller verwenden und werden ziemlich kreativ darin, mich im Fokus zu behalten, ohne dass ich gerade greifbar bin. Bis zum Ende meiner Amtszeit kriege ich die Depression zwar nicht los, aber ich komme wieder ins Büro. Ich spreche feste Zeiten mit meinem Team ab, an denen wir uns austauschen können. Ich nehme Interviews wahr und lade sehr viele BesucherInnengruppen ins Parlament ein. Weil die Nachfrage von Einzelpersonen, die mal vorbeikommen wollen, so hoch ist, stelle ich aus völlig Fremden eine Gruppe zusammen, um auch ihnen einen Besuch anbieten zu können. Gruppen können nämlich laut Parlamentsregeln erst ab 10 Personen einen Termin mit Abgeordneten bzw. einen Raum für das Treffen bekommen. Am Tag kann ich 9 private BesucherInnen im Parlament empfangen, meine Mitarbeiterin 2, so dass wir oft auch 11 Personen durch das Parlament führen. Für mich ist das der schönste Teil an meiner Arbeit: Kontakt zu Menschen, denen ich mich zugehörig fühle. Die sich auch wundern, was das hier eigentlich soll, und die keine MillionärInnen sind. Mir helfen diese Termine, um immer wieder einen Realitätsabgleich zu bekommen. Die Welt, in der Abgeordnete, ihre Mitarbeitenden und die EU-Angestellten arbeiten, ist eine künstliche. Wir sitzen in einer Art Raumschiff. Wir können die Gebäude wechseln, ohne dafür an die frische Luft zu gehen. Ich kann mich sogar von Brüssel nach Straßburg fahren lassen, ohne Kontakt mit Menschen haben zu müssen, die nicht Teil der EU-Blase sind. Der Graben zwischen drinnen und draußen ist enorm. Wir sprechen eine andere Sprache, benutzen Vokabeln, die niemand kennt. Außerdem gibt es im Parlament alles, was man so braucht. Einen Kiosk mit Zeitschriften aus allen Ländern, einen kleinen Supermarkt, mehrere Restaurants und Cafés, eine Poststelle, ÄrztInnen, ein eigenes Fitnessstudio und sogar einen Friseur. Leben, wo man arbeitet. So möchte ich das nicht. Ich fühle mich darin falsch. Die BesucherInnengruppen sind für mich eine Art Zuflucht. Ich kann sie nach ihrer Meinung fragen. Sie fragen mich nach meiner. Wir tauschen uns aus. Wahnsinn. Ansonsten lese ich viel. Ich schreibe viel, ich denke viel, ich erarbeite Ideen für neue Videos. Wir haben 10 unveröffentlichte Videos, die ich auch nicht mehr online stellen werde. Wir haben einen Berg an Ideen für Aktionen, Videos oder auch Reden, die niemals das Tageslicht erblicken werden. Uns fehlt Zeit, die Kooperation anderer, Durchhaltevermögen, die Kraft, immer wieder etwas zu versuchen und dann doch wieder zu scheitern. Parlamentarische Arbeit, wie die Mehrheit der anderen Abgeordneten, verrichte ich nicht. Ich denke nicht, dass jemand die Partei gewählt hat mit dem Gedanken, die werden sicher richtig geile Gesetzgebung machen. Es steht von Anfang an fest, dass ich Öffentlichkeit und Transparenz schaffen will. Was meine KollegInnen beruflich machen, bekomme ich vor allem über die sozialen Medien mit. Generell sind soziale Medien für mich und meine psychische Gesundheit belastend. Ich denke, das sind sie für viele. Doch wenig ist erschütternder, niederschmetternder, als den eigenen KollegInnen auf Instagram zu folgen. Alle sitzen irgendwo rum und fahren dann woanders hin, um auch dort irgendwo rumzusitzen. Überall wird gelabert. Was soll man auch tun, wenn Labern das Einzige ist, was man tun kann? Der Job eines Standardpolitikers, der klassischen parlamentarischen Tätigkeiten nachgeht, besteht ja leider nicht daraus, ständig Entscheidungen mit Auswirkungen zu treffen. Die Hauptarbeit liegt darin, zu sitzen und zu warten. Zu warten, dass es vorbeigeht. Dass da ein Trottel unoriginelles Zeug von sich gibt. Dass die Mehrheit dem Trottel zustimmt, dass alle selbstzufrieden mit der Nichtveränderung nach Hause gehen. Ich denke, Trottel darf man schon sagen, denn klug ist es ja nicht gerade, seine eigene Lebensgrundlage und die seiner Nachfahren zu zerstören und alles darauf auszurichten, dass die große Mehrheit ärmer wird und die gesellschaftlichen Konflikte schärfer werden. Sitzen und warten stimmt natürlich nicht nur. Inhaltlich geht es schon darum, die Position von anderen zu beeinflussen und umgekehrt von anderen beeinflusst zu werden. Man muss schließlich in allen Gremien immer 50+1 erreichen. Oft frage ich mich, welches Nichtstun ist ehrlicher? Das, wo man gar nicht hingeht? Oder das, wo man so tut, als würde man etwas ändern, aber es tut sich gar nichts? Mich hat es immer wieder in kleine Existenzkrisen gestürzt. Denn was kommt am Ende dabei raus?